Ja, nochmal schönen guten Morgen. Danke für die Einladung zu dieser Predigt heute. Ich habe längere Zeit nicht gepredigt, hier vor allem auch nicht. Und Heimatgemeinde ist ja immer ein bisschen schwieriger als woanders, wo die Leute einen nicht so kennen. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei den Adventisten und in diesen 5 Jahren habe ich alles Mögliche an Themen für mich erstmal abgefrühstückt, um die zu verstehen und einordnen zu können und die adventistische Kirche zu verstehen und da so ein bisschen einen Einstieg zu finden und die Menschen kennenzulernen. Und manchmal war es auch nicht einfach mit mir, das weiß ich, dass ich in den Predigten manchmal ein bisschen scharf war. Ich habe ein Jahr fast komplett Pause gemacht, um für mich mal so Dinge neu zu sortieren. Und dann habe ich gedacht, ich fange wieder an zu predigen. Aber was denn jetzt eigentlich? Ich bin einigermaßen viel rumgekommen, jetzt in Norddeutschland, in unserer Kirche und auch in vielen anderen Kirchen, Freikirchen, ganz freien Kirchen. Habe mir das angeschaut und habe mir angehört, was so die Themen sind. Und ich habe ganz, ganz unterschiedliche Sachen gehört und ganz, ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Und am Ende des Tages steht für mich die Frage, oder stand sie, worum geht's eigentlich? Weil wir so viele Themen haben, über die wir diskutieren und uns auch streiten und auseinandersetzen. Das machen wir gerne und viel. Manchmal ist das produktiv und konstruktiv und manchmal entstehen dadurch aber auch Streitereien und auch sogar Spaltungen. Und ich glaube, ich habe in diesen 5 Jahren, ich würde mal behaupten, keine Kirche kennengelernt, wo die Kontroversen so stark sind wie bei uns. Und das finde ich auch sehr spannend. Das mag ich auch, weil ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, wie es vorangeht. Worum geht's eigentlich? Ich bin ein großer Freund von Theologie. Mir macht das total Spaß, mich darüber zu unterhalten, was ist richtig, was ist falsch, wie sollte etwas vonstatten gehen, wie ist es Gott gefällig, wie nicht. Da habe ich große Freude dran, das herauszuarbeiten. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber letztendlich musste ich mich fragen, ja, was hat das denn jetzt eigentlich praktisch für mein Leben zu tun? Überall ist es wichtig, den 10 Geboten zu folgen. Das sind einfach die Richtlinien, die die Christenheit sich an die Wand malt und sagt, das sind die Regeln, danach sollen wir leben. Im Matthäus-Evangelium, das ist der Beginn des Neuen Testaments, da lesen wir in Matthäus 5, diese Seligpreisung. Das ist der Beginn des Neuen Testaments und das ist das erste Mal, dass wir eine Rede von Jesus lesen. Jesus erklärt hier auf ganz prägnante, kurze Weise, wie das Reich Gottes eigentlich funktioniert. Und er spricht nicht, du sollst. Du sollst dies nicht, du sollst das nicht, du sollst jenes nicht. Jedenfalls nicht in diesen Seligpreisungen. Er fängt ganz anders an. Seligpreisungen, wir verstehen das so ein bisschen religiös verbrämt. Selig sind die und dann kommen die in den Himmel. Sprachlich ist das ein bisschen schwierig und das ist eigentlich auch so ein bisschen gefärbt worden durch die Kirchengeschichte. Selig heißt eigentlich glücklich, aber in der Wortübersetzung vom Hebräischen und Griechischen heißt es eigentlich zu beglückwünschen ist, zu gratulieren ist derjenige. Wir sehen das zum Beispiel im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. So ist es eigentlich gemeint, zu beglückwünschen ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und er fängt an, zu beglückwünschen ist, Luther übersetzt das, selig sind, die geistlich arm sind. Wir haben das vorhin bei der Lesung ganz schön, eine schöne Übersetzung gehört. Selig sind, die erkannt haben, dass sie vor Gott geistlich arm sind. Das war damals, und ich würde behaupten, dass es heute immer noch so ist, eine krasse und schockierende und ganz revolutionäre Aussage. Denn die ganze Welt und wir auch schauen meistens auf die Leute, die wir für geistlich reich halten, die einen bestimmten Punkt in ihrem geistlichen Leben erreicht haben. Der Pastor, der Prediger, der Lehrer, der Papst, der Priester. Wir schauen da gerne hin, weil irgendwas in uns glaubt, die sind näher an Gott dran als ich. Jesus sagt, zu beglückwünschen sind die, die erkannt haben, dass sie vor Gott geistlich arm sind. Und denen gehört das Reich Gottes. Das ist auch etwas anderes als das Himmelreich. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen. Das Reich Gottes ist nicht da oben, das ist hier. Das Reich Gottes ist in euch. Es geht also gar nicht so sehr um etwas, was wir irgendwann mal da vorne erreichen sollen, sondern es geht um etwas, das hier jetzt Gestalt annehmen soll. Hier in mir. Selig sind, die erkannt haben, dass sie vor Gott geistlich arm sind. Das ist der Anfang des Glaubenslebens. Denn wenn wir weiterlesen in diesen Seligpreisungen, das sind 8 Stück insgesamt, die erste und die letzte haben beide diese Verheißung, denn ihrer ist das Reich Gottes, die, die geistlich arm sind und die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und diese 8 Seligpreisungen, die stehen nicht willkürlich in dieser Reihenfolge. Das hat einen Grund, warum die da so stehen. Die beschreiben nämlich die einzelnen Schritte eines Weges zu Gott hin, vielleicht, aber eigentlich nicht so wirklich. Und es beginnt damit, dass wir erkennen, dass wir vor Gott geistlich arm sind. Das ist die Eintrittskarte. Ich muss erkennen, ich verstehe das nicht, was hier drin steht. Ich nehme mir mal eine andere, bessere Übersetzung. Vielleicht meint es das. Vielleicht jenes. Oft beim Bibelstudium, dann sitze ich an so einer Stelle, ich bin bei so einem Thema dran, was gerade wichtig ist, und ich drehe und wende das und ich komme nicht weiter. Und ich bete und sage, Herr, ich weiß es nicht weiter. 2 Wochen später irgendwas passiert und dann, ich weiß auch gar nicht genau was, auf einmal denke ich, ach so, so war das gemeint. Ja, jetzt verstehe ich das erst. Und ein Jahr später fällt mir ein, worüber ich danach gedacht habe. Ich habe wieder dieses Thema dran und ich denke, jetzt habe ich es erst verstanden. Wie konnte ich das denn übersehen? Der Eintritt ist, ich muss erkennen, dass ich geistlich arm bin. Und wenn ich erkannt habe, dass ich geistlich arm bin, dass ich so, wie ich bin, gar nicht bleiben kann, dass ich Gott brauche, dass ich Jesus brauche, dass ich sozusagen, wie man so sagt, modern, ich bin nicht fit for heaven, dann sollte mich das in der Regel traurig machen. Also bei mir war es zumindest so. Das wäre der zweite Schritt. Geistlich arm erkennen, es macht mich traurig. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Der zweite Schritt, trauernd, Leid tragen, darunter leiden. Der dritte Schritt, sanftmütig werden. Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis, das erzählt Jesus, sagt, zwei Männer gehen auf den Berg zum Anbeten. Ein Pharisäer, also ein Gesetzesgelehrter und ein Zöllner. Und der Zöllner, der Gesetzesgelehrte sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Ich zahle meinen Zehnten, ich bete, ich gebe Almosen, ich mache dies und das. Danke, Herr, dass ich dir so nah bin und nicht so wie der dir so fern ist. Und der Zöllner blickt nur zu Boden und schlägt sich auf die Brust und sagt, Herr, vergib mir, armen Sünder. Ich bin's überhaupt nicht wert, vor dich zu treten. Und Jesus sagt, der Zöllner ist derjenige, der gerechtfertigt nach Hause geht, dem vergeben wird. Und der Pharisäer, tja, der hat's nicht verstanden. So weit, so gut. Wir sehen uns selber immer gerne in der Position, oder ich würde mich gerne in der Position sehen dieses Zöllners, der nämlich seine geistliche Armut erkannt hat und sagt, Herr, ich schaff's nicht, ich brauche dich, ich bin das gar nicht wert. Und dann habe ich das mal so mitbekommen im Gespräch und auch bei mir selber, Herr, danke, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Ich habe meine geistliche Armut erkannt. Ich sehe im Kontrast diesen heiligen Mann, der auf den Gesetzen rumpocht und sagt, hier, kein Schweinefleisch und der Sabbat und dies und das und diese Regeln müssen eingehalten werden. So muss der Gottesdienst vonstatten gehen. Und ich denke, ein Glück bin ich nicht so wie dieser Typ, der immer auf dem Punkt pocht. Das nervt mich langsam. Müssen wir immer über dieselben Dinge reden? Immer wieder über die Musik. Was läuft nicht richtig in der Gemeinde? So geht's aber nicht. Das war mal anders gedacht. Das habe ich anders gelesen. Das habe ich anders verstanden. Und dann entstehen so diese zwei Gruppen, mehr oder weniger, die Zöllner in der Gemeinde und die Pharisäer in der Gemeinde. Und ich bin oft so, wenn ich mal zurückblicke, oft auch gerne ein Pharisäer. Ich mag das nämlich sehr gerne, auf so kleinen Punkten rumzureiten, die ich so erarbeitet habe und dann zu sagen, aber seht ihr das denn nicht? Das ist doch klar, wie das da ist, hier mit der Musik und so. Das mache ich gern. Und immer wieder muss ich erkennen, dass ich geistlich arm bin und dass ich gar nichts verstanden habe, worum es eigentlich geht. Worum geht es denn eigentlich? So wie ich bin, bin ich nicht fit for heaven. Ich muss verändert werden. Ich habe Richtlinien, an die ich mich halten soll. 10 Gebote. Aber diese 10 Gebote, das sind ja die Mindestanforderungen. Wir reden immer über die 10 Gebote und sagen, also das muss man einhalten, aber bitte, du sollst nicht töten. Tja, also das ist ja, sollte eigentlich selbstverständlich sein. du sollst nicht Ehe brechen. Ja, natürlich nicht. Ist ja völlig klar, dass ich das nicht soll. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, natürlich. Natürlich soll ich nicht stehlen. Und es wird zum Beispiel in den USA wird der Ruf laut, dass man diese 10 Gebote wieder an die Schulwände anbringt, damit die Jugendlichen eine Richtlinie haben, woran sie sich halten können. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Jesus sagt nicht, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Zu beglückwünschen sind, die ihre geistliche Armut vor Gott erkannt haben. Zu beglückwünschen sind die, die darüber traurig sind und darüber sanftmütig sind, sanftmütig werden, weil sie erkennen, ich habe überhaupt kein Recht, mich über irgendeinen anderen Menschen zu erheben. Ist völlig egal, was der macht oder was der getan hat. Selbst über einen Mörder habe ich nicht das Recht, mich über den zu erheben. Das machen wir auch gerne. Also so schlimm wie die bin ich aber nicht. Wenigstens, Gott sei Dank, bin ich nicht so schlimm wie die. Aber wer weiß denn, welche Situation ich bräuchte, dass ich zum Mörder werden würde? In mir schlummert's auf jeden Fall. Ich habe ein Kind. Manchmal, wenn man so schlimme Vorstellungen hat, was passieren könnte, was mag in mir alles schlummern, was im richtigen Moment oder im falschen Moment herausbrechen würde? Es ist so einfach, über andere Menschen zu reden. Man hat einen Konflikt mit jemandem und irgendwie man ist wütend, wie derjenige sich einem gegenüber verhält oder was er sagt, irgendwie bringt einen das auf. Und eigentlich normalerweise das Erste, was man macht, man redet mit jemand anderem darüber, du sag mal, weißt du, was der gesagt hat? Weißt du, was die gesagt hat? Weißt du, was der gemacht hat? Das ist mir unmöglich, um sich Rückendeckung zu holen, damit man jemanden an der Seite hat, der sagt, ja stimmt, da hast du aber total recht. So unmöglich von demjenigen, das so zu machen. Wie komme ich da denn raus? Weil es gibt Menschen, die finden bei mir genau den Punkt, wo es richtig wehtut. Meine Frau zum Beispiel. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der mich so in Rage bringen kann, wie die Mutter meines Kindes. Die weiß das ganz genau. Irgendein Wort sagt sie oder irgendwas, ein Blick. Das regt mich auf. Das regt mich furchtbar auf. Wie kann sie? Das ist ganz banal, aber das passiert jeden Tag 100 Mal mit uns, mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Das Kind ist krank. Ich habe das Privileg, dass ich meine Arbeitszeit relativ frei einteilen kann. Meine Frau muss arbeiten, ich bleibe zu Hause. Sie geht zur Arbeit. Ich mache das Mittagessen, oder Vormittag vergeht, ich mache das Mittagessen, ich mache Fisch. Und um 12.30 Uhr, nachdem wir gegessen haben, kommt sie doch ein bisschen früher nach Hause. Was ist hier los? Wieso riecht es hier so nach Fisch? Die ganze Wohnung stinkt nach Fisch. Reißt alle Fenster auf, stratzt durch die Wohnung. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann auch noch mein Biofisch, den ich eigentlich heute Abend essen wollte. Den habt ihr mir jetzt weggegessen. Na toll. Super. Danke. Stehe. Und normalerweise wäre es so, dass ich mich tierisch aufregen würde, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Wie kann sie das denn jetzt mir an den Kopf schmeißen? Mein Sohn steht daneben, kriegt das mit und sagt, Mama, Papa hat die Wohnung sauber gemacht. Habe ich so gemacht? Ich hatte ja Zeit. Ach so, er hat gewischt auch. Hat auch die Schränke geputzt. Ach so, Deswegen war ich eigentlich innerlich so sauer. Ich habe so viel gemacht, wollte das alles richtig machen. Und dann kommt sie und haut da einmal so durch. Wie kann sie? Und ich bin sehr dankbar, dass ich ruhig bleiben konnte. Normalerweise wäre ein Riesenstreit vom Zaun gebrochen über den stinkenden Fisch in der Wohnung. Und sie sagt, oh Mensch, tut mir leid, ist blöd, es geht gar nicht um den Fisch. Ja, natürlich geht es nicht um den Fisch, es ist eigentlich klar, dass es nicht um den Fisch geht. Ich hatte einen anstrengenden Vormittag, sagt sie, ich hatte eine schwierige Konferenz, ich hatte sehr viel Auseinandersetzung, Elterngespräch. Das war sehr anstrengend und sehr aufwühlend. Es tut mir leid, das war gar nicht so gemeint. Dann ist gut. Warum regen wir uns denn über andere Leute auf, auch in der Gemeinde? Paulus sagt, wir sollen einander ertragen. Sind wir mal nicht einer Meinung? Okay. Sehen wir das theologisch mal unterschiedlich? Okay, können wir drüber reden. Dieses Buch fand ich ganz interessant. Ich glaube, ich werde das mal lesen. Ist das noch meine Kirche? Das höre ich oft von beiden Seiten. Ist das noch meine Kirche? Es verändert sich so viel. Es ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich kann beide Seiten verstehen. Selig sind, die ihre geistliche Armut vor Gott erkannt haben. Selig sind, die darüber traurig sind. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Wenn wir so weit sind, dass wir das so einigermaßen, dass sich das einigermaßen so entwickelt bei uns, dann ist ja bei uns der Hunger da oder es sollte sein. Ich möchte anders sein. Ich möchte nicht mehr diese Konflikte haben. Ich möchte selber nicht mehr ungerecht sein anderen gegenüber. Ich möchte nicht mehr impulsiv sein oder mich anpieksen lassen, sondern ich möchte gerne so gerecht sein wie Jesus. Denn wenn ich Jesus sehe, wie hat der mit Konflikten, wie ist der damit umgegangen oder wie hat er reagiert, als er völlig zu Unrecht beschuldigt wurde und ungerecht behandelt wurde? Der hat das einfach ertragen. Das einfach ertragen. So möchte ich gerne sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin eigentlich so ein Hitzkopf, so ein Heißläufer. Ich reg mich gerne auf, weil das einfach ist. So möchte ich gerne sein. Ich möchte gerne ruhig bleiben können. Aber ich möchte nicht ruhig bleiben können, weil da steht, du sollst ruhig bleiben. Weil darum geht es nicht. Dass wir anfangen, uns diese Regeln vorzuhalten und dann sagen, daran muss ich mich jetzt halten. Und wenn es meine ganze Kraft braucht, um mich zusammenzureißen, nein, ich werde jetzt nicht laut. Nein. Jesus geht es um etwas anderes. Jesus geht es darum, hier ist das Kampfgebiet, wo er und wir kämpfen. Das soll sich verändern. Jemand ist ungerecht zu mir, und ich bleibe ruhig. Ich fühle mich gar nicht angegriffen. Warum sollte ich mich angegriffen fühlen? Meistens hat das viel mit demjenigen zu tun, viel mehr als mit mir. Es gibt ja auch Leute, die kann ich nicht leiden. Da finde also schon die Art und Weise, wie sie mir entgegentreten, das wird mir unwohl. Wie sie reden, wie sie sich bewegen. Irgendwas ist da, was mich abhält. Und irgendwann fällt mir mal so auf, das, was ich an diesen Menschen nicht mag, ist genau das Gleiche, was ich an mir selber nicht mag. Da ist irgendwas, was mich spiegelt, was mir nicht gefällt. Ah, eigentlich stimmt, ich bin genauso. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn ich sehe, dass die anderen Menschen genauso schlecht sind wie ich oder genauso gut, dann kann ich vielleicht sagen, Mensch, du hast es nicht leicht. Was kann ich denn für dich tun? Barmherzigkeit. Und dieser Prozess, das ist dann etwas, was wir in der sechsten Seligpreisung sehen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn das uns so freispült von unserem ganzen Ego und unseren ganzen verletzten Gefühlen und nicht gesehen werden und nicht beachtet werden, oder ich habe das Gefühl zumindest, wenn das alles rausgespült wird, dieses ganze Ego, dieses ganze verletzte Ego, dann sehen wir, wie Gott ist. Gott ist nämlich ganz anders. Der ist ganz, ganz anders. Und dann kommt die siebte Seligpreisung. Sieben ist immer so eine Zahl für eine Vollendung in der Bibel. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedenstiften. Erst dann sind wir in der Lage, Frieden überhaupt zu stiften. Wie wollen wir denn Frieden in die Welt bringen und das Evangelium und Jesus? Aber wir kommen mit uns selbst gar nicht klar. Wir kommen mit unserem Nachbarn nicht klar. Wir kommen mit unserem Ehemann oder Ehefrau nicht klar. Die Schwester, die Kinder, die Schwiegereltern. Mit denen kommen wir nicht klar. Nach außen hin, schöner Schein, ja, ja, wir kommen zum Familientreffen, aber so richtig, wir wissen alle, es ist nicht cool, aber wir reißen uns mal zusammen und dann sind wir froh, wenn wir auseinander sind. Nicht mal das kriegen wir hin. Und dann wollen wir die Welt befrieden und sagen, kommt doch her zu Jesus, hier ist Frieden und Liebe und Freiheit. Das ist ja nicht glaubwürdig. Und wie oft musste ich selber sehen, ich bin am Evangelisieren, meine ich, und den Leuten erklären, was sie alles nicht verstanden haben. Und ich bin kein guter Zeuge für Jesus. Und die Leute sind eher abgestoßen von mir und meinem Zeugnis und sagen, also, boah, wenn das so ist, dann bin ich mal froh, dass ich nicht in der Kirche bin. Selig sind, die ihre geistliche Armut vor Gott erkannt haben, denn ihrer ist das Reich Gottes. Das wünsche ich euch und mir und unserer Kirche und unserer Gemeinde und unseren Familien. Amen.